Eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen steht an und diesmal spreche ich mit dem Sternautor sowie Bestsellerautor Kester Schlenz. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich bin bekloppt und ich bin nicht der Einzige. Das ist der Titel Ihres aktuellen Buches, über das wir heute sprechen wollen. Und im ersten Moment könnte man anhand des Titels denken, das ist vielleicht etwas Spaßiges oder Lustiges, aber es geht um Ihren langen, mühsamen, teilweise sehr skurrilen Weg heraus aus einer psychischen Krise, heraus aus der, Zitat, Hölle im Kopf, zurück ins echte Leben. Herr Schlenz, was war vor knapp 20 Jahren los? Unter was genau haben Sie gelitten bzw. leiden Sie noch?
Ich würde es mal bezeichnen als Angsterkrankung, ein sehr häufiges Krankheitsbild in Deutschland. Bei mir war das vor allem die Angst vor Krankheiten. Also gemeinhin versteht man das unter dem Begriff Hypochondrie. Aber das wird ja oft so neckisch benutzt. Ach du Hypochonder, wenn jemand sich ein bisschen Sorgen macht und immer denkt, jedes Pieksen im Herz ist gleich ein Herzinfarkt. Für mich war das tatsächlich die Hölle. Ich konnte an nichts anderes mehr denken. Es steigerte sich dann zu einer insgesamt großen Angst vor Keimen, Krankheiten und allem Möglichen. Und wie so häufig bei solchen Angsterkrankungen oder Zwangserkrankungen setzte sich dann irgendwann auch eine Depression darauf. Und das fing so hat vor 20 Jahren den Höhepunkt erreicht. Ich habe dann aber viele Jahre damit weiter zu kämpfen gehabt und bin da mit Hilfe einer Therapie rausgekommen. Aber bis heute beschäftigt mich das und ich kann damit heute besser umgehen.
Wie Sie das geschafft haben, da werden wir nochmal drauf zu sprechen kommen. Vorweg, weil ich es im Intro quasi vergessen hatte, ist, wir sind natürlich Corona-bedingt auch heute nicht face-to-face in einem Raum, sondern wir zeichnen über die wunderbaren digitalen Möglichkeiten des Internets auf. Doch zurück zu meiner Frage. Sie haben es gerade selbst erwähnt, Sie litten bzw. leiden unter einer Angststörung bzw. Hypochondrie. Jetzt ist natürlich Hypochondrie ein sehr, sehr breites Feld. Das bedeutet, vor was konkret hat man denn da Angst?
Das Angebot der Psyche, wovor man dann Angst haben kann, ist sehr, sehr groß. Insgesamt zeichnet den Hypochonder die Angst vor Krankheiten aus. Oder es gibt zwei Wege. Der eine ist die panische Angst, krank zu werden, oder überzeugt davon zu sein, schon erkrankt zu sein. Das habe aber nur keiner gemerkt. Das steigert sich bis hin zu so, man nennt es dann ja so locker immer fixen Ideen. Aber das Wesen dieser Geschichte ist natürlich ein Zweifel daran, gesund zu sein. Es führt zu einem ständigen Beruhigungsbedürfnis, das dann nur Ärzte befriedigen können, oft auch Angehörige. Und das ist leider ein Problem des Ganzen. Je mehr man sich beruhigen lässt, wenn man dann wirklich psychisch erkrankt ist, desto schlimmer wird es, weil diese Beruhigung nie lange anhält und umso stärker zurückkehrt, wenn man nicht an die Ursachen und an eine Verhaltensänderung rangeht.
Jetzt haben Sie gerade erwähnt, unter was konkret Sie da gelitten haben. Ich würde vielleicht nochmal zwei Schritte nach vorne gehen. Gab es da so eine Art, ja, ich weiß gar nicht, wie man das richtig sagt, Auslöser? Also wie hat sowas alles angefangen? Waren Sie schon immer, Sie gestatten mir das Wort, ängstlich, oder ist das mit zunehmendem Alter gekommen?
Also ich habe natürlich mehrere Therapien gemacht und ich bin falsch, ich bin richtig behandelt worden, ich habe es mit und ohne Medikamente versucht, deshalb kann ich sozusagen als Betroffener für Betroffene in diesem Buch auch eine Menge erzählen. Ich bin ja kein Experte, ich bin Betroffener. Aber tatsächlich habe ich natürlich bei diesen Reisen in die Vergangenheit, in diesen Therapien natürlich schon gemerkt und nachvollzogen, dass ich in einem angstbesetzten Umfeld aufgewachsen bin. Meine Eltern, insbesondere meine Mutter, war ein sehr ängstlicher Mensch und hat uns die Welt vermittelt als voller Gefahren. Also die Angst ist sozusagen gelernt gewesen. Das alles erklärt aber die Heftigkeit dieser Krankheit nicht. Das haben andere auch und die werden ganz draufgängerisch. Also das muss nicht so sein, aber kann eine Rolle spielen. Das ist bei uns so. Aber wenn Sie nach einem konkreten Auslöser fragen, dann kann ich das ungefähr eingrenzen auf das Jahr 1986. Viele werden sich erinnern, Tschernobyl. Das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, ich gehe mit einer Sache nicht so um wie die meisten anderen. Da haben sich ja viele Sorgen gemacht. Für mich war das aber sozusagen die ideale oder für meine Angsterkrankung die ideale Folie, um auszubrechen. Denn eine anonyme, unsichtbare Bedrohung, die über allem schwebt, die sich abregnet, in die Erde geht, ins Essen und so weiter, das war sozusagen der perfekte Trigger, um das zum Ausbruch zu bringen. Da hatte sozusagen diese Krankheit so einen Haken gefunden in der Realität, wo sie sich so einhaken konnte. Und das war der Beginn dieser wahnsinnigen Sorgen, die mich dann auch wirklich nicht mehr losgelassen haben. Aber damals habe ich es überhaupt nicht als Krankheit erkannt. Und es geht ja vielen so. Und ich wundere mich auch immer noch, ich merke es auch jetzt an den Reaktionen auf mein Buch, das Ausmaß der Unwissenheit in Bezug auf psychische Krankheiten ist halt wirklich irre groß. Auch wenn man immer denkt, da ist doch jetzt schon so viel bekannt und es gab den Psychotrend in den 80er Jahren und so weiter, der bis heute anhält. Nein, so war es aber nicht. Auch ich wusste damals überhaupt nicht, was mit mir los ist. Aber das war so der Beginn.
Okay. Und um mal so ein, in Anführungszeichen, Gefühl dafür zu bekommen, wie es Ihnen erging, möchte ich gerne ein paar Zeilen aus Ihrem Buch zitieren, damit man so mal eine Vorstellung davon bekommt, dass das eben nicht so lustig, in Anführungszeichen, war. Jetzt raschelt es etwas. Ich habe mir die Seite zwar schön markiert, aber wie das so ist in der Aufregung, man findet sie nicht. Genau, Sie haben da geschrieben, zum Beispiel, ich mied öffentliche Toiletten, ich aß immer die gleichen Dinge. Wenn ich mit Gesa, das ist Ihre Ehefrau, bei Freunden zum Grillen eingeladen war und mir einer meiner Kumpels eine Wurst auf meinen Teller legte, begann ich sie sofort zu untersuchen. War sie etwas schwarz auf einer Seite, aß ich sie nicht. Ich wusste, verbranntes Fleisch kann Krebs verursachen, soll man nicht essen. Besonders eindrücklich fand ich auch eine Stelle, da ging es darum, dass sie ein Eis kaufen und der Mensch am Eisstand, der das Eis aushändigt, keine Handschuhe getragen hat. Die Waffel war also mit Keimen kontaminiert. Beim Bäcker war es genauso. Wie konnte man mit Geld hantieren und dann mit der gleichen Hand Brötchen in eine Tüte stopfen? Ekelhaft. Aber natürlich sagte ich nichts, sondern schmiss die Tüte mitsamt den Brötchen später lieber weg. Und als letzte Sache, was ich mir markiert habe, für sie war ein Whirlpool. Die Brutkammer führt tatsächlich, Zitat, biologische Kampfstoffe. Das klingt nach der täglichen Hölle.
Ja, so war es auch. Sie haben diese sehr schöne, in Anführungsstrichen schöne Stellen rausgesucht. Ich kann darüber jetzt natürlich auch lachen und Witze machen, aber in der Tat war es tatsächlich die Hölle im Kopf. Die Welt voller Gefahren. Man hat keine normale Wahrnehmung mit, alles wird katastrophisch weitergedacht. Und wenn man einmal auf dieser Autobahnfahrt in diese Hölle ist, dann ist es wahnsinnig schwer, da noch anzuhalten und abzubiegen. Weil man kann ja überall was finden. Das Leben kann ja auch als gefährlich interpretiert werden. Nur in den allermeisten Fällen passiert eben nichts. Die Eistüte, die ich auch 30 Jahre vorher problemlos gegessen hatte, ist ja nicht möglicherweise mit Keim verseucht. Aber ich hatte das Gefühl, es ist so. Und diese Ängste, die man dann hat, Angsterkrankungen sind sehr, sehr häufig in Deutschland. Das gibt auch soziale Ängste und andere Ängste. Die sind so mächtig und so massiv, dass man die Welt eben dann nur noch so sieht und interpretiert. Und bei mir führte das eben zu Angst, zu Vermeidungsverhalten, zu häufigen Arztbesuchen, zu nächtlichen wach liegen und grübeln und eben tatsächlich zu einer Depression. Ich war tatsächlich richtig fertig auf der Bereifung, um es mal so zu sagen. Und das ist wirklich auch etwas, wo man schwer alleine wieder rauskommt.
Jetzt haben Sie das gerade auch geschildert, die Hölle im Kopf, und die Beispiele, die ich da gebracht habe aus Ihrem Buch, können natürlich nur ansatzweise skizzieren, wie so Ihr damaliges tägliches Leben ausgesehen sich angefühlt hat. Was mich noch interessieren würde, das klingt extrem kräftezehrend. Sie haben kaum geschlafen, das schildern Sie auch in Ihrem Buch. Aber wie haben Sie es geschafft, dass quasi niemand in Anführungszeichen, außer Ihrem engsten Umfeld etwas gemerkt hat? Also man muss vielleicht für die Hörerinnen und Hörer noch dazufügen, Sie waren damals Ressortleiter Kultur, glaube ich, bei der Brigitte.
Genau.
Und das ist ja per se kein Job, der jetzt wenig anstrengend ist. Also diese Kombination, die Erkrankung plus einen anstrengenden, verantwortungsvollen Job, und in Ihrem Buch haben Sie selbst auch geschrieben, Sie waren keinen einzigen Tag regulär krank. Das klingt Wahnsinn.
So ist es. Es war, ich habe zwei Leben gelebt. Ein öffentliches, in dem ich funktioniert habe und in dem ich meinen Job gemacht habe. Ich konnte mich wahnsinnig gut verstellen. Und ein privates, wo ich in meinem engsten Umfeld dann sozusagen dieses Ausmaß der Krankheit schon deutlich gemacht habe. Meiner Frau und meinen engsten Freunden gegenüber. Unsere Kinder waren damals noch jung, die haben es nicht so mitgekriegt. Da haben wir versucht, sie davon fernzuhalten. Die wissen natürlich heute als Erwachsene Bescheid. Sind prima Therapeuten beide, also so Konfrontationstherapeuten, mit denen man heute darüber reden kann. Aber damals war es tatsächlich so, und es war wirklich wahnsinnig anstrengend. Ich habe mich immer gezwungen, weil ich ja war ja der Versorger. Ich hatte das Gefühl, ich muss das auch machen, ich will das auch machen für meine Familie. Aber tatsächlich war das unglaublich anstrengend, und ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht, wie ich das damals geschafft habe. Es ging ja über Jahre. Es gab mal bessere und mal schlechtere Phasen, aber de facto ist es mit den Jahren immer schlimmer geworden. Und wenn wir jetzt sagen, es fing 1986 an, dann wurde es weniger. Ich habe das damals sozusagen ausgehalten und gewartet, bis es weniger wurde, bis auch das Thema so ein bisschen aus den Medien rauskam, und dann legte sich das. Und 2000 war das ungefähr, da kam es zurück, ich war Vater geworden. Oder man kann eigentlich sagen, mit dem Beginn der Vaterschaft, die ein Jahr verwundbarer macht, begann es zurückzukehren und wurde wieder schlimmer, bis es dann eben einfach nicht mehr ging. Und ich wusste, ich schaffe das nicht mehr. Und mir auch ein Therapeut, den ich mir dann gesucht hatte, nach langem Hin und Her, sagte, das kriegen wir jetzt hier nicht mehr hin. Sie müssen raus aus diesem Hamsterrad, im Job funktionieren, das aushalten und zu Hause zusammenbrechen. Wir müssen Sie da mal rausziehen und mal sozusagen wieder auf die Spur bringen. Das heißt, zwei, drei Monate psychosomatische Klinik.
Da kommen wir auch noch drauf. Was mich noch interessieren würde, ist, Sie haben es gerade erwähnt, es wurde immer schlimmer. Das bedeutet auch, dass quasi die Arztbesuche immer häufiger und intensiver quasi wurden?
Ja, intensiver. Es war auch tatsächlich so, dass ich hatte auch immer wahnsinnige Angst. Also wenn ich jetzt zu einer Vorsorge, ich bin viel zu früh zu Vorsorgeuntersuchungen gegangen, da habe ich tagelang vorher nicht geschlafen, aus Angst, dass da irgendetwas entdeckt wird oder aber, dass irgendetwas ist, was mich wiederum verunsichert. Das Wesen von Angst und Zwangserkrankung, ich würde mal sagen, dass diese Hypochondrie kann man auch als Zwang bezeichnen. Es gibt andere Zwänge, Sie kennen das vielleicht, Händewaschen, Kontrollzwänge, all diese Geschichten, die können ganz, ganz furchtbar sein, weil sie die Menschen komplett einnehmen. Das Wesen dieser Zwangserkrankung ist der Zweifel. Man findet immer wieder einen Haken, der einen grübeln lässt. Und dieses Grübeln hält Stunden an und geht ganze Nächte, und man kommt da einfach nicht raus. Diese Angst war sehr, sehr groß. Das heißt, häufige Arztbesuche. Und es war dann auch so, dass die Intervalle wurden kürzer. Und der entscheidende Moment war, als ich irgendwann bei einem Arzt war, mich wieder habe beruhigen lassen, ging ich die Treppe runter, war auf der Straße und ich habe es noch nicht mal bis zu meinem Auto geschafft. Dann bin ich wieder umgekehrt hochgegangen, weil ich meinte, ich habe was vergessen oder er habe sich unklar ausgedrückt, das müsste ich noch mal klären. Und der sagte mir dann, jetzt ist gut, ich kann Ihnen nicht mehr helfen, Sie müssen sich Hilfe holen, Sie sind psychisch krank. Das ist hier kein medizinisches Problem in diesem Sinne, also für mich als Arzt. Und das war der Ausschlag oder das ausschlaggebende Moment, sich dann wirklich einen Therapeuten zu suchen.
Würden Sie rückblickend sagen, die Arztbesuche und auch die Häufigkeit bzw. Intensität, ich nehme jetzt mal einen sehr krassen Vergleich, das ist etwas so wie bei einem Drogenabhängigen gewesen, weil Sie haben es, glaube ich, auch irgendwo im Buch geschildert, dass die Intervalle auch immer kürzer wurden. Also es hat ihnen einfach nicht mehr gereicht, eine Bestätigung zu kriegen. Das hat damit quasi mit der Bestätigung des Arztes dann erst wieder angefangen. Kann man das so rückblickend betrachtet so zusammenfassen?
Naja, sagen wir es mal so, bei Drogen ist es ja so, dass der Moment des Drogengebrauchs irgendwie dann Euphorie erzeugt. Das ist ja dann, und auch ein Ausklingen aus der Realität. Das hatte ich in der Form nicht. Was ich aber hatte, war kurzzeitige massive Erleichterung. Die Sonne ging wieder auf, wenn ich da rausging und nichts war. Und ich habe gedacht, Mensch, geht doch. Und dann habe ich wieder Pläne gemacht und fand das Leben wieder lebenswert. Es brauchte aber nur irgendetwas, einen Leberfleck, von dem ich glaubte, er sehe anders aus, oder eine Lektüre irgendwo von irgendeiner Krankheit, die ich meinte, möglicherweise, die mir auch droht. Dann ging es wieder los. Ich würde aber sagen, was stimmt, insofern stimmt Ihr Vergleich. Ich wurde sozusagen zu einem Arzt-Junkie. Ich musste dahin, um mich beruhigen zu lassen, oder ich musste mich von irgendjemandem beruhigen lassen. Es war dann immer in extrem später so, wenn ich dachte, jetzt kann ich schon wieder zum Arzt gehen, dann hat meine Frau für mich Sachen gegoogelt und mir dann sozusagen Sachen vorgelesen, die mich beruhigt haben. Das hat auch ein bisschen geholfen, war aber im Grunde krankheitsstabilisierend. Man kennt das ja von Alkoholikern, die sogenannten Co-Alkoholiker. Das sind die, die die Flaschen wegräumen, dem Kranken die Sachen rauslegen, damit der funktionieren und wieder zur Arbeit gehen kann. Die aber im Grunde den Alkoholismus aufrechterhalten, indem sie sozusagen das abfedern und abstützen. Das ist dann in diesem Fall auch so, dass die Angehörigen in dem Wunsch zu helfen, das Falsche machen und unbewusst diese Krankheit mit stabilisieren.
Hypochondrie, wir hatten das anfangs schon erwähnt, das wird häufig auch so ein bisschen lustig, nett als Spinnerei abgetan. Hypochondrie ist aber eine Angststörung. Und ich möchte auch hier nochmal aus dem Buch von Ihnen etwas zitieren, dass es sich nämlich eben nicht um ein kleines Phänomen handelt. Sie schreiben im Buch auch, beziehungsweise es gibt eine WHO-Schätzung, dass ca. 300 Millionen Menschen jedes Jahr weltweit an Depressionen erkranken. 800.000 begehen Suizid, und für das Jahr 2018, glaube ich, schätzt die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, dass etwa tatsächlich 27,8% der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen sind. Das sind ja, weiß Gott, keine Randerscheinungen.
Nein, das ist so. Nun muss man, psychische Erkrankung ist ja ein dehnbarer Begriff. Aber es ist tatsächlich so, dass psychische Erkrankungen oder psychische Probleme einer der häufigsten Gründe für Krankschreibung in Deutschland sind, neben Rückenschmerzen. Es sind Millionen betroffen. Es nimmt zu, auch gerade bei jungen Menschen. Corona hat da nochmal als Verstärker gewirkt. Und es ist ein Riesenproblem, und es ist trotzdem immer noch ein Tabuthema. Und das ist das Verrückte an dieser, im wahrsten Sinne des Wortes, Verrückte an dieser Sache.
Warum das in Anführungszeichen verrückt ist, da würde ich auch nochmal später drauf kommen. Zuvor interessiert mich noch die Frage, was eigentlich Ihre Frau in der ganzen Zeit gesagt hat. Sie haben schon erwähnt, sie hat dann teilweise gegoogelt, Ihnen Antworten gegeben, aber das muss ja auch für Ihre Frau, stelle ich mir vor, das war immer so hart am Abgrund wahrscheinlich, oder?
Ja, natürlich, das war eine wahnsinnige Belastung für unsere Ehe. Wir sind nun schon wirklich sehr, sehr über 30 Jahre zusammen, und ich bin ihr bis heute dankbar, dass sie das mit mir durchgestanden hat. Das war für sie extrem hart, und es gehen auch Ehen in die Brüche durch Krankheiten, durch Angstkrankheiten, durch Depressionen. Denn wie gesagt, also egal, Hypochondrie ist ja nur ein Teil. Es gibt ja Leute mit anderen Ängsten, die aber ähnlich betroffen sind, und weil ja in den meisten Fällen die Depression eine Folge dieser Krankheiten ist, wenn man sie eben nicht behandelt. Und mit Depressiven zu tun zu haben, ist unglaublich anstrengend, weil die drehen sich ständig in diesen Grübelspiralen, sind antriebslos, sind eben auch nicht mehr der sie mal waren. Und ich erinnere mich noch gut, dass irgendwann mal ein Therapeut, als wir mal zu zweit bei einem waren, zu einem Gespräch fragte, was wünschen Sie sich dann? Und dann sagte meine Frau, sagte Gesa, ich wünsche mir meinen Mann zurück. Und das war ich halt. Ich war halt auch nicht mehr den sie geheiratet hatte. Und da kam immer mal wieder durch. Und wir hatten ja auch unsere Kinder. Und ich hatte auch immer wieder Momente der Freude. Aber eigentlich war es in diesen Jahren so, dass ich immer das Gefühl hatte, wenn ich morgens aufwachte, dass irgend so ein unsichtbarer Dämon mir so einen schwarzen Schleier über den Kopf zieht und ich alles nur durch diesen Schleier grau wahrnehme und keine Lebensfreude mehr empfinde. Und das war für uns beide sehr, sehr schwierig.
Sie haben schon davon gesprochen, dass Sie mal bei einem Arzt waren und dann auf der Straße wieder umgekehrt sind, weil Sie das Bedürfnis hatten, Sie mussten noch mal mit dem Arzt darüber sprechen. Ihrem Buch habe ich auch entnommen, dass es so um diesen Zeitraum herum, wenn ich das richtig mich jetzt noch erinnere, auch so eine Situation gab, wo sie tatsächlich mal den Gedanken während einer Autofahrt hatten, wenn ich jetzt das Lenkrad vielleicht nach rechts ziehe, dann ist alles vorbei. Also das klingt auch hier extrem dramatisch. Sie sind dann in die Klinik gegangen. Warum Klinik? Also warum dieses, ich nenne es jetzt mal so, Abschotten, der harte Cut und einfach mal für ein paar Wochen oder gar Monate weg zu sein? Also ist das das Einzige, was in so einer Situation dann geholfen hat?
Also nun muss man dazu sagen, und wenn jetzt das Menschen hören, die auch psychische Probleme haben, nicht jeder muss in eine Klinik, in eine psychosomatische Klinik. Man darf auch das nicht mit der Psychiatrie verwechseln. Mhm. Also ich bin nicht dort gewesen, wo die Leute in den Zwangsjacken schreiend über die Gänge hüpfen oder eben man eingeschlossen wird. Nein, es ist eine freiwillige Sache. Man geht dahin, weil es empfohlen wird und man kann da auch jederzeit abbrechen und wieder rausgehen und ist auch nicht gefangen. Es ist sozusagen, da sind sozusagen die Normalverrückten, die mit diesen psychischen, sehr, sehr viel verbreiteten Störungen. In meinem Fall war es aber so, dass ich das über diese Jahre durch eben Nichtbehandlung oder am Anfang auch nicht ganz richtige Behandlung so verstärkt hatte und so manifestiert hatte, dass ich einfach dem Rat einer Therapeutin damals gefolgt bin, die gesagt hat, sie müssen, ich sagte es eben schon, dieses anstrengende Leben öffentlich zu funktionieren, sich im Job zusammenzureißen und zu Hause dann irgendwie das mal da abzuladen, das ging so nicht mehr. Das war nicht mehr auszuhalten, auch für meine Frau nicht. Und ich wusste, wenn ich gesund werden will, muss ich diesen Cut machen, damit ich überhaupt mal zur Ruhe komme. Und das ist dann am Anfang gar nicht so recht gelungen, weil die Ruhe war natürlich trügerisch. Ich hatte nichts mehr zu arbeiten. Die Arbeit hat mich aber damals oft abgelenkt. Das war nun nicht mehr. Ich war also auf mich und meine existenziellsten Gefühle geworfen und musste anfangen, mich mit diesen Ängsten auseinanderzusetzen. Denn genau das hatte ich ja vermieden. Es gibt diesen schönen Satz, den einem viele Therapeuten sagen, der Weg aus der Angst geht durch die Angst. Und das ist das, was ich dort gemacht habe.
Sie hatten, ich glaube, das darf man vorweg schon sagen, natürlich auch ungeheures Glück, neben einer wunderbaren Frau auch die damalige Chefredakteurin der Brigitte, Frau Vogt, glaube ich, wenn ich mich
richtig... Anne Volk heißt sie.
Volk, oh, Entschuldigung, ja. Die gesagt hat, mach das, du kannst hier zurückkommen, wir warten auf dich. Das ist natürlich auch ein unglaubliches Glück und Privileg gewesen, wo da zumindest schon mal in Anführungszeichen vielleicht etwas Ruhe hätte an dieser Front reinkommen können.
Ja.
In Ihrem Buch schildern Sie ganz schön, ich würde das vielleicht mal mit salopp so zusammenfassen, dass Sie in der Klinik erstmal von Ihrem hohen Ross runterkommen mussten. Sie haben da ganz schön geschildert, wie Sie anfangs den anderen Insassen begegnet sind. Warum vom hohen Ross runterkommen?
Es war, natürlich ist man ja nie nur krank, nur gesund, nur Ressortleiter Brigitte oder Vater oder Ehemann, sondern man ist immer vieles. Ne? Es gibt ja dieses schöne Buch von Richard David Brecht, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Wir sind alle viele Persönlichkeiten. Unser Ich ist aufgespalten in verschiedene Rollen. Und der Ressortleiter Kultur, der Journalist, der war immer noch da. Und ich bin da auch mit einigen Vorbehalten hingegangen, nach dem Motto, okay, man sagt mir, ich muss dahin, jetzt sitze ich hier. Ich dachte, das war der Tiefpunkt meines Lebens. Ich dachte, jetzt bin ich hier in der Klapse, ist alles vorbei. Meine Familie ist zu Hause, ich bin da nicht, im Job vertritt mich jemand. Das war's jetzt, Alter, dachte ich. Und dann sollte ich in die Gruppentherapie und ich habe gedacht, warum soll ich mir das Gesülze anderer Beknackte anhören, um es mal so zu formulieren. Und das meinte ich mit dieser Arroganz. Ich war noch gar nicht bereit, mich darauf einzulassen. Ich war am Anfang habe ich es nicht verstanden, was das bringen soll. Ich habe dann sehr, sehr schnell gelernt, dass diese Haltung arrogant ist und überhaupt nicht hilfreich und dass die anderen, die da waren, waren genauso krank wie ich. Die hatten zum Teil andere Sachen. Aber es war völlig egal, ob da jetzt ein Professor, ein Schauspieler, ein Fliesenleger, ein Arbeitsloser oder eine Verkäuferin war. Es war egal. Wir waren am Ende alle Betroffene und haben dann, ich habe das schnell geschätzt, diese Gruppentherapien, weil es natürlich wahnsinnig erleichtert. Ich war ja nicht mehr alleine. Es verstand ja keiner, was mit mir los ist. Die Leute schüttelten den Kopf, die Gesunden, und sagten, Mensch, und was machst du denn da wieder für Gedanken und pass doch mal auf und so weiter. Und da waren Leute, die verstanden mich. Ich fühlte mich so, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich fühlte mich einfach dann unter Menschen, die ähnliche Probleme hatten. Und das war dann auch Teil der Therapie, dass man sich gegenseitig stützte, half, Ratschläge erteilte, unter Anleitung natürlich, und Übungen zusammen machte. Das war also wichtig, dass ich dann auch den sozusagen diesen Journalisten dann eben auch da ließ, wo er war, nämlich auch in einer Pause. Und da gab es zum Beispiel auch eine Gestalttherapie, da sollte ich dann irgendwie mit Farben irgendwelche Bilder malen. Ich fand das völlig beknackt am Anfang, weil ich dachte, was soll ich hier rumpinseln? Das ist doch nicht der Grund, weshalb ich hier bin. Hab das dann aber irgendwann gemacht und auch Gefallen dran gefunden, tatsächlich. Hab dann irgendwann einfach gedacht, jetzt malst du halt. Jetzt hier sitzen und das Scheiße finden hilft ja auch nicht. Und ein Bild, was ich da gemalt habe, hing noch 2 Jahre später in meinem Büro. Klapskallis Erwachen habe ich es genannt, weil es eine doch bizarre, expressionistische Farborgie war, die irgendwie auch was hatte. Also da ist auch sozusagen ein künstlerisches Werk herausgekommen von jemandem, der nun wirklich nicht begabt ist.
Die Konfrontation mit den Ängsten, das steht auch in Ihrem Buch. Und ein Beispiel, was Sie geschildert haben, das stelle ich mir so persönlich als die absolute Hölle vor. Ich möchte das so ein bisschen, ich würde deswegen erwähnen, damit man auch so ein Gefühl hat, was Sie da durchlebt haben. Sie haben geschildert, dass Sie mit einem anderen Insassen, sagt man Insassen oder Patient?
Ja, Patient.
Mit einem Insassen anderen Patienten.
Klingt jetzt wie Psychiatrie, ja, anderen Patienten.
Sind Sie zusammen mit zwei Therapeuten oder Therapeutinnen in ein Drogencafé gegangen zum Kaffee trinken und Kuchen essen? Das ist ja kurz vorm Herzinfarkt wahrscheinlich.
Naja, so ist es. Diese sogenannten Expositionen, Konfrontationsübungen, um sich mit seinen Ängsten zu konfrontieren, sind dazu da, um zu lernen und Dinge auszuhalten und zu merken, dass die Angst wieder abnimmt. Das glaubt man ja nicht. Tatsächlich ist das so, dass niemand kann ununterbrochen Angst haben. Irgendwann wird es weniger und das ist Teil der Therapie. Und Sie müssen sehen, es ist ja schon ein bisschen her, also der Klinikaufenthalt. Die Dinge, die mich bis heute beschäftigen, kommen ja auch in dem Buch vor. Es ist also kein Buch über die Vergangenheit, auch, aber nicht nur. Damals war AIDS noch ein Thema. Also ein viel größeres Thema als heute. Darüber wird ja wenig geredet heute. Es gibt ja verschiedene Therapien und Mittel und auch Möglichkeiten, sich vorab zu schützen. Damals war das noch ein Riesenthema und es war eine Diagnose, die eigentlich einen sicheren Tod bedeutet. Das war das ultimative Angstszenario für Leute wie mich und auch andere. Es waren viele da, die wahnsinnige Angst vor AIDS, überall Blut witterten, was vielleicht infiziert ist. Und man wusste ja, dass es unter Drogensüchtigen häufiger war durch den Gebrauch gleicher Spritzen. Das heißt, dieses Umfeld war für uns total vermint. Das war das sozusagen da, das war das Böse. Da saßen alles potenziell Kranke. Und ein Teil der Therapie war, dass man in so einen, wie sie auch heißen, wie immer sie sich auch nennen, die gibt es ja in größeren Städten, gibt es ja solche Cafés oder meist auch in der Nähe ist dann oder verbunden mit so einem Drop-In, wo sie dann saure Spritzen kriegen, Methadon kriegen und so weiter. Dann war tatsächlich die Übung, dass da AIDS-Phobiker hingingen und man Kaffee tranken und Kuchen aßen und vorher die Kuchengabel und die Löffel eben nicht mit Desinfektionsmittel absprühen durften. Das war heftig, ja. Und ich weiß, dass Freund Joachim und ich, den hatte ich da kennengelernt und mich mit ihm, das war sozusagen mein engster Kumpel da, wir waren echt fertig mit der Welt. Ne? Wir dachten, das kann ja nicht gut gehen. Ist aber gut gegangen.
Wenn man liest, was Sie in der Klinik erlebt haben und vor allem mit wem, dann gibt es auch schon so die ein oder andere Stelle, an der man schmunzelt. Was mir, glaube ich, aber noch wichtig ist hier in dem Gespräch, das haben Sie aber auch schon gesagt, dass man tatsächlich nochmal wirklich einen deutlichen Hinweis bringen sollte, dass das alles andere als lustig ist und sich leider Gottes auch Menschen das Leben nehmen, weil sie für sich einfach keinen Ausweg mehr finden. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal kurz auch anbringen. Wie geht's Ihnen heute? Gab es oder gibt es das überhaupt ein Happy End?
Ich würde mal sagen, die wichtigste Botschaft, und das beantwortet jetzt auch Ihre Frage, die wichtigste Botschaft, die ich in diesem Buch rüberbringen will, ist die, niemand muss das aushalten. Niemand muss leiden. Es gibt Hilfe und man muss sich diese Hilfe rechtzeitig holen. Und Happy End ist jetzt ein vielleicht nicht ganz passender Begriff, aber es gibt Linderung, es gibt auch Heilung und vor allen Dingen gibt es eben einen Weg hinaus aus diesem Dunkel. Es ist nicht so wie in irgendeinem alten Hitchcock-Film, es donnert, irgendjemand ruft, du musst dich diesem so so stellen und dann kommt raus, dass ich habe einen Mord gesehen und das verdrängt und alles ist wieder gut. Diese Form von reinigender Heilung ist selten, die gibt es auch nicht. Man lernt aber damit umzugehen, man lernt Wege aus dieser Krankheit heraus zu finden und aus diesen Krankheiten und die Leute werden entlassen und sehr, sehr viele, die allermeisten, schaffen es dann wieder ein normales Leben zu führen. Manche kehren nochmal zurück, manche machen auch eine, wie ich, dann eine ambulante Therapie weiter. Ich würde sagen, ich bin heute stabil, ich kann mit diesen Dingen umgehen, aber ich muss auch sagen, es vergeht kein Tag, in dem ich nicht versuche, diese Krankheit, dieser Zwang, dieser Zweifel wieder anzusprengen. Und ich muss das dann immer wieder unterbinden. Und ich gehe auch bis heute in regelmäßigen, größeren Abständen noch zu einem Therapeuten, um das Ganze auch aufrechtzuerhalten. Der hat mir übrigens auch zum Schreiben dieses Buches geraten. Als ich ihm erzählte, dass ich darüber nachdenke, hat er gesagt, super, das schafft Distanz zu sich selber, das von oben sozusagen von außen zu betrachten und aufzuschreiben. Das hilft Ihnen, sozusagen aus dieser Angstperson rauszugehen und von außen zu gucken. Und ja, Sie haben übrigens recht, das Buch ist auch amüsant, wo es geht, weil es ist natürlich auch irrsinnig, im wahrsten Sinne des Wortes, was man mit sich und anderen erlebt. Das ist auch skurril in dieser Klinik, was wir da gemacht haben und so weiter. Das hat ja auch immer was, gibt ja nicht ohne Grund viele Filme, in denen irgendwie sowas eine Rolle spielt. Woody Allen hat daraus praktisch ja eine Kunstform gemacht. Aber klar, der Horror dahinter, der darf nicht vergessen werden. Und trotzdem hat Humor auch geholfen. Mir hat Humor in der Klinik sehr geholfen. Es war einer der Wege daraus. Irgendwann neben der Akzeptanz, dass das Leben endlich ist, dass Dinge passieren können, die ich aber nicht beeinflussen kann, also dass man die Unverfügbarkeit des Schicksals, des Lebens auch mal anerkennt, hat das Lachen und das Freude haben mit anderen mir geholfen, da auch rauszukommen.
Wie machen Sie das konkret? Sie haben gerade gesagt, dass kein Tag vergeht, an dem die Krankheit nicht irgendwie vorbeigeht. Wie muss man sich sowas praktisch vorstellen? Also das klingt ja auch so leicht. Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch irgendwie ja einfach mal an was anderes denken. Aber was machen Sie da konkret?
Naja, man könnte ja, also wenn man an so einer Zwangserkrankung oder Angsterkrankung leidet, dann kann man natürlich immer wieder anfangen, sich zu kontrollieren oder zu sagen, okay, das habe ich jetzt hier an der Hand, der Leberfleck, da gehe ich jetzt lieber nochmal zum Hautarzt. Fühlt sich jetzt komisch an, das Pieksen im Bauch. Dann ist der erste Weg zu sagen, okay, jetzt warte ich mal ein paar Tage und jetzt hole ich mir nicht sofort einen Arzttermin. Oder ich denke jetzt an was anderes und gucke mal, ob es aufhört. Und sowas, ne? Also, dass man einfach weiterlebt und wartet, bis es weggeht. Und ich habe gemerkt, tatsächlich, auch wenn ich es immer nicht glauben wollte, es geht dann auch wieder weg. Manchmal denke ich abends immer, du hast dir doch heute Morgen über irgendwas Gedanken gemacht. Was war das nochmal? Früher wusste ich es relativ genau. Mein Therapeut hat mir wie ich finde, sehr, sehr schöne Frage gestellt. Sie müssen sich entscheiden, Herr Schlenz, wollen Sie leben oder überleben? Und das ist eine sehr, sehr gute Frage. Denn ich habe nämlich, und das ist das Problem von psychisch Kranken, dass man vor lauter Angst, vor lauter Sorge oder was auch immer, vergisst zu leben. Man vergisst einfach, dass das Leben hier und jetzt da ist, dass es auch gefährlich sein kann, aber dass, solange es nicht passiert, man eben leben kann. Die eben psychisch krank sind, vergessen oder können einfach nicht mehr das machen, was die allermeisten machen. Sich freuen auf den nächsten Tag, auf ein schönes Essen, auf den Partner, die Kinder, was auch immer, alles ist halt grau. Das muss nicht sein. Ich habe mir diese Hilfe viel zu spät geholt und ich will auch dieses Tabu ein bisschen aufbrechen, denn gerade Männer haben damit noch sehr viel mehr Probleme als Frauen, weil es mit Schwäche gleichgesetzt wird und schämen sich, das zuzugeben und das zu sagen. Das kann ich auch verstehen, hatte ich auch, ging mir ja auch so. Aber das Irre ist, und das kann ich hier auch nochmal deutlich sagen, wann immer ich es jemandem erzählt habe, ich habe fast ausnahmslos, auch nicht nur seitdem ich das Buch raus ist, auch vorher, positive Reaktionen gekriegt. Denn die allermeisten sagten, Mensch, ich habe das auch, oder ich kenne jemanden, wirklich jeder kannte jemanden, der psychische Probleme hat, und zwar massive. Es ging nicht um den Blues. Ich will jetzt auch nicht sagen, jeder, der mal ein bisschen traurig ist oder müde oder irgendwie denkt, ich schaffe das mit der Arbeit nicht mehr, muss gleich zum Therapeuten. Aber wenn es über Monate und Wochen, also Wochen und Monate anhält und immer mehr das Leben bestimmt, dann ist man psychisch krank. Und die allermeisten kannten so jemanden oder hatten ihn in der direkten Familie, Verwandtschaft oder im Freundeskreis. Und dieses Tabu aufzubrechen, ist mir wirklich wichtig, weil es ist einfach eine Krankheit. Es ist nicht etwas, was man so wegdrücken kann oder sollte. Man macht das ja auch nicht, wenn jemand einen Unfall hatte und blutet, dann sagt man ja auch nicht, ach, das hört schon wieder auf und ach, lass mal, das wird schon wieder. Sondern man sagt, Mensch, komm, geh mal zum Arzt, lass das mal röntgen und so weiter, ne?
In Ihrem Buch ist eine weitere Stelle vorhanden, die ich finde total emotional ist. Und sie passt auch, wie ich finde, sehr gut. Wir nähern uns langsam dem Ende des Gesprächs. Aber ich fand eine wahnsinnige Leistung, abgesehen davon, dass es mir irgendwie ein bisschen so kalt den Rücken runtergelaufen ist, die Situation, wenn ich mich recht erinnere, waren Sie mehr oder weniger aus der Klinik draußen, wie lange weiß ich gar nicht mehr, aber Sie haben tatsächlich Ihren Vater zum Onkologen begleitet, als er die Diagnose bekommen hat oder die Erklärung, ob sein Krebs heilbar ist, beziehungsweise Sie haben ihn dann auch in der Wohnung abgeholt und ins Hospiz gefahren. Ja, wie war das für Sie? Also dann quasi, also ist das auch nochmal so eine extreme Situation gewesen, so kurz vor Weltuntergang?
Ja, das war schwer. Ich meine, ich war damals, da war ich schon länger beim Stern und es war okay. Also dieser Wechsel zum Stern hat mir, da war ich ja, ich war ja sozusagen zu dieser Zeit dann wieder so gesund, dass ich mir das auch zugetraut habe. Und das hat mich auch sehr abgelenkt, war anstrengend am Anfang und herausfordernd, aber gut. Und es ging mir eigentlich ganz gut. Dann kriegte mein Vater eben tatsächlich, erkrankte er an Krebs. Und meine Geschwister und ich haben uns sozusagen die Hilfe für meine damals schon alten Eltern aufgeteilt. Und ich war sozusagen, warum auch immer ausgerechnet, ich war der Arztbeauftragte. Weil mein Bruder machte die Finanzen, meine Schwester die juristischen Sachen, die wohnt woanders. Und es blieb für mich sozusagen, ja, hieß es irgendwie, Kester, du kannst doch so gut sammeln und dann mach du das mal mit den Ärzten und so weiter. Ja, das habe ich dann einfach gemacht, es musste sein. Und ich bin da mitgegangen und es war die Hölle für mich, da beim Onkologen zu sitzen, überall Broschüren über sämtliche Krebsarten, die es gibt. Das war nochmal echt eine Konfrontationstherapie. Und es hat mich auch kurz damals dann wieder gerissen. Ich bin danach auch noch einmal zum Arzt gegangen, um auszuschließen, dass ich das auch habe. Das ging nicht anders. Das war dann auch so, dass ich dachte, okay, ich bin jetzt auch lange nicht da gewesen, jetzt lasse ich das mal, bespreche ich das mal. Das fand ich dann auch in Ordnung und nachvollziehbar, dass man dann nochmal auch mit dem Arzt redet. Es ist ja gibt ja keinen Grund, jetzt gar nicht mehr zum Arzt zu gehen. Aber das war tatsächlich, das war ein hartes Stück und es war auch eine Erfahrung, an die ich heute noch denke, insbesondere dann, als es dann zu Ende ging und mein Vater in ein Hospiz ging, was er am Anfang vehement abgelehnt hat. Das ging dann aber zu Hause nicht mehr. Und dieser Moment, den werde ich auch nie vergessen, als ich ihn dann mit meinem Bruder zusammen abgeholt habe in der Wohnung, um ihn dort hinzufahren und gesehen habe, wie er sich verabschiedet von seiner Wohnung, das letzte Mal über seine Winterjacke strich und sich ins Auto setzte. Da kommen mir heute noch die Tränen, wenn ich darüber nachdenke. Ich muss ja allerdings sagen, dass es wahnsinnig schön war für ihn, so komisch das jetzt klingt. Er ist vom ersten Moment an in diesem Hospiz, ich finde es eine großartige Einrichtung, sein Sterben war ein friedliches, es ist was ganz anderes als im Krankenhaus, man wird dort toll versorgt, er hat sich da wohlgefühlt, er war keine Woche da, dann ist er dort unter medizinischer Betreuung und palliativer Versorgung eingeschlafen. Es hat mir tatsächlich dann ein bisschen auch die Angst vor dem Tod und vor dem Sterben genommen, weil es dann doch ein gnädiges, betreutes und ja, für ihn auch, für ihn war das okay. Er hat das Gefühl gehabt, er kann jetzt loslassen, das vorher nicht so war. Das war, ja, das war tatsächlich noch ein harter Schritt, aber auch das hat wieder geholfen, eben das zu akzeptieren, was eben nun mal in unser aller Leben stattfinden kann, der Tod, die Krankheit. Man hofft, dass es nicht passiert und man kann ja auch was dafür tun, dass es nicht passiert. Ich war heute Morgen schon wieder ordentlich joggen, man bleibt ja dran, aber am Ende ist es unverfügbar. Wir müssen uns dann dem, was die Schicksale sind, auch aussetzen. Klar, ich habe auch Sorge immer noch, sorge mich um meine Söhne, meine Frau, aber ich will, dass diese Sorge eben nicht mehr mein ganzes Leben, ja, wie sagt man, dominiert.
Sie sind auf einem guten Weg. Letzte Frage, spontan, Corona. Was hat das mit Ihnen gemacht? Ist das auch nochmal so eine Situation? In der Vorbereitung habe ich gelesen, dass das jetzt natürlich für viele andere Menschen, die unter einer Angststörung leiden, eigentlich der Horror ist, weil man ihnen sagt, alles ist gut und die Menschheit ist so und dann begegnen ihnen Menschen draußen mit Masken. Wie ist das persönlich für Sie?
Ja, für mich, ich bin damit relativ gut klargekommen. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich, Sie haben recht, es nimmt zu. Ich habe auch neulich noch mit einer Therapeutin gesprochen, die sagte, ja, viele meiner Patienten, die auf gutem Weg waren, werden jetzt wieder kranker. Sie haben es eben schon beschrieben, wenn man Leuten eine Angststörung sagt, die Welt ist nicht so katastrophisch, wie du denkst, sondern gehen sie raus aus der Praxis und steigen in den Bus und alle haben Masken auf. Das ist natürlich nicht hilfreich. Bei mir war es aber so, und diesen Effekt gibt es auch, dass ich dachte, jetzt oder fühlte, Leute, jetzt seht ihr mal, wie das ist. Denn die Themen, die ich hatte, die bei mir total zwanghaft besetzt waren, ständiges Händewaschen, Angst vor Keimen und Verseuchung, das war ja plötzlich der Mainstream. Sie erinnern sich, wir haben in jeder Zeitung und im Fernsehen waren Anregungen für, wie man sich richtig die Hände wäscht. Jeder jagte nach Desinfektionsmitteln und Schutzmasken und so weiter und so fort. Plötzlich waren alle mit dieser unsichtbaren Gefahr konfrontiert, die ich in meinen harten Zeiten ja als einziger meinte zu sehen. Insofern, ich finde das nicht schön, ich finde das auch schrecklich und gerade was ja jetzt alles passiert. Aber irgendwie war es so ein bisschen, ich kannte das, sagen wir es mal so, ich kannte das. Und ich hatte gelernt, ein bisschen damit umzugehen und es hat mir vielleicht geholfen, das auch einigermaßen gut wegzustecken. Wichtig ist auch nur hier, dass man da eben auf dem Teppich bleibt oder aber wenn man merkt, man kommt nicht klar oder ich denke an nichts anderes mehr, auch dann sollte man rechtzeitig den Weg zum Arzt finden. Die Hausärzte wissen relativ gut, was zu machen ist und jeder Psychotherapeut muss auch seit 2014 Sprechstunden anbieten in der Woche, wo man zumindest mal hingehen kann und angehört wird. Das war früher ja auch nicht so. Früher kriegte man einfach gar keinen Termin. Und ich möchte noch eine Sache sagen, die mir ganz wichtig ist. Wann immer sich irgendjemandem öffnet und er sagt, mir geht's nicht gut, ich habe Depressionen oder ich komme nicht mehr klar, ich schlafe nicht mehr, bitte sagen Sie nie, das wird schon, reiß dich zusammen, mal gucken, denk an deinen Job. Nee, das ist nicht die richtige Antwort. Wenn Sie das Gefühl haben, da leidet jemand, dann sagen Sie, hört sich nicht gut an, geh mal lieber zum Arzt, da musst du ran, denn da gibt es Hilfe und die gibt es. Und das ist eigentlich das, was ich mit diesem ganzen Ding sagen will.
Ein wunderbares Schlusswort, wie ich finde. Kester Schlenz, ganz herzlichen Dank für die Zeit und für unser Gespräch.
Danke, Ihnen auch.